Tonight, our proclamation is a brief one, taken from Isaiah chapter 66, verse 2.
Wir möchten eine sehr kurze Proklamation an den Anfang dieses Abends stellen. Sie stammt aus Isaiah 66, Vers 2. Aber auf den will ich blicken, auf den Elenden und der zerschlagenen Geistes ist und der da zittert vor meinem Wort. Habt ihr schon einmal darüber nachgedacht, warum wir vor dem Wort Gottes zittern sollen? Habt ihr schon einmal davor gezittert? Ist euch schon einmal der Gedanke gekommen, dass ihr vor dem Wort Gottes zittern sollt? Ich möchte euch nur einen von vielen Gründen dafür nennen. Jesus sagte in Johannes 14, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten, und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Gott Vater und Gott Sohn kommen durch das Wort zu denen, die es lieben. Wenn Gott Vater und Gott Sohn heute Abend sichtbar zu uns kommen würden, würden wir alle ohne Ausnahme auf unserem Angesicht liegen. Aber Gott kommt nicht auf diese Art und Weise, sondern er kommt durch sein Wort. Ich möchte diese Bibelstelle nochmal vorlesen. Aber auf den will ich blicken, auf den Elenden und der zerschlagenen Geistes ist und der da zittert vor meinem Wort. Heute Abend habe ich eine Botschaft für euch, an die ich mich bisher noch nie herangewagt habe. Es ist eine sehr schwierige Botschaft und ich hoffe, ihr werdet mir gegenüber nachsichtig sein. Es geht mir heute um die Frage, welchen Anteil die Christen am Antisemitismus haben. Der Großteil von dem, was ich sagen werde, wird euch als Christen gar nicht bekannt sein und vieles empfindet ihr vielleicht als äußerst schockierend. Es gibt allerdings eine Gruppe von Menschen, denen diese Thematik vertraut ist, die Juden. Ich werde sehr viel aus einem Buch mit dem Titel The Anguish of the Jews, auf Deutsch Die Qual der Juden, von Edward H. Flannery zitieren. Ich habe kein geschäftliches Interesse an diesem Buch, ich bin auch nicht am Umsatz beteiligt, aber ich glaube, dass es Informationen enthält, die die meisten Christen unbedingt bekommen müssen. Bruder Dwight Pryor, der meines Wissens nach den Autor ein bisschen kennt, zitierte eine Aussage des Autors, die ich nur sinngemäß wiedergeben kann. Er sagte, sein Buch enthalte die Seiten der Geschichte, die die Christen herausgerissen und zerrissen, die Juden hingegen auswendig gelernt haben. Ihr findet es manchmal vielleicht schwer, den Juden das Christentum zu vermitteln, aber diese Schwierigkeiten beruhen zum Teil darauf, dass sie eine ganz andere Sicht der Geschichte haben als ihr. Sie wissen viele Dinge, die in der Vergangenheit geschahen, die wir als Christen entweder nie wussten oder vergessen haben. Ich werde also jetzt mein Bestes versuchen. Ich bringe euch die Botschaft, weil ich glaube, dass es Gottes Wille ist und ich glaube, dass der Leib Christi sie dringend braucht. Wir singen sehr viele frohe Lieder, für die ich Gott danke. Aber ich möchte euch eins sagen. Zwischen dieser Fröhlichkeit und uns steht etwas, das wir bereinigen müssen. Und die Fröhlichkeit wird für die meisten von uns erst dann zu einer Realität werden, wenn wir es bereinigt haben. Das Wort Antisemitismus ist meiner Auffassung nach eine falsche Bezeichnung. Ich habe versucht, dagegen anzukämpfen, aber es dann wieder gelassen. Das Wort passt nicht. Das Wort Antisemitismus leitet sich vom Namen Sem ab, und das heißt, dass man gegen Semiten ist, aber Antisemitismus bedeutet ja etwas anderes. Viele Araber sind Semiten. Viele der anderen Bevölkerungsgruppen im Nahen Osten sind Semiten. Wovon wir sprechen, richtet sich nicht gegen diese Menschen, sondern gegen die Juden. Es sollte also eigentlich Antijudaismus heißen. Aber irgendetwas in uns weigert sich, dieser entsetzlichen Wahrheit ins Auge zu schauen. Und deshalb verschleiern wir sie mit religiösen Phrasen. Den Antisemitismus kann man vermutlich bis ungefähr 200 vor Christus zurückverfolgen. Ich möchte mich aber speziell mit dem Antisemitismus befassen, der konkret antijüdisch ist. Mit anderen Worten, der gegen Menschen ist, die jüdisch sind, weil sie jüdisch sind. Nicht, weil sie Geldleier sind oder politischen Einfluss haben oder die Medien kontrollieren, sondern allein deswegen, weil sie jüdisch sind. Es gibt viele Menschengruppen, die andere Menschen nicht mögen und sie mögen sie aus verschiedensten Gründen nicht. Aber ich beschäftige mich jetzt ausschließlich mit der Tatsache, dass Menschen andere Menschen hassen, einfach nur weil sie Juden sind. Die wichtigste und hartnäckigste Kraft, die den Antisemitismus vermutlich 2000 Jahre lang vorangetrieben, unterstützt und gestärkt hat, ist die christliche Kirche und die christliche Theologie. In diesem Bereich gibt es nichts, das den Antisemitismus so nachhaltig und vehement vorangetrieben und gefördert hätte, wie die christliche Kirche und die christliche Theologie. Es gibt viele Zitate von bekannten christlichen Persönlichkeiten oder Heiligen, wie zum Beispiel den heiligen Gregorius von Nyssa, 331 bis 396, und dem heiligen Hieronymus 340 bis 420, der die Bibel ins Lateinische übersetzte, die Vulgata, die noch heute von Katholiken verwendet wird. Mein Hauptaugenmerk liegt jedoch auf dem heiligen Chrysostomus, 344 bis 407, dessen griechischer Name auf Deutsch ironischerweise goldener Mund heißt. Das könnte wirklich nicht ironischer sein. Hier einige Aussagen dieses Mannes über die Juden. Er hatte ein Problem, da er in Antiochien lebte, wo die jüdische Bevölkerung sehr zahlreich war. Einige seiner Gemeindemitglieder gingen in die Synagoge und vermischten sich mit Juden, wogegen er sich mit allem Nachdruck aussprach. Er kam deshalb zu dem Schluss, er könne dies nur dadurch verhindern, dass er die Juden in den schrecklichsten Farben schilderte, damit niemand auf die Idee käme, sich jemals wieder mit ihnen abzugeben. Hier nun einige Aussagen dieses Mannes mit dem goldenen Mund. Zitat: Wessen man die Juden anklagen kann, ihrer Plünderung, ihrer Gier, ihrer Verblendung der Armen, ihrer Dieberei und Beutelschneiderei, fürwahr ein ganzer Tag reichte nicht aus, um alles zu sagen. Dennoch wolle er es versuchen, sagt er und fährt fort. Wie können Christen es wagen, auch nur den mindesten Umgang mit Juden zu haben, jenen elendsten unter allen Menschen, Menschen, die lüstern sind, habsüchtig, gierig und perfide Banditen? Sind sie etwa keine unverbesserlichen Mörder, Zerstörer, Menschen, die vom Teufel besessen sind, die durch Ausschweifung und Trunksucht die Gewohnheiten des Schweins und des lüsternen Bocks angenommen haben? Sie kennen nur eines, ihre Gelüste befriedigen, sich betrinken, um einander zu töten und zu verstümmeln. Ja, sie sind wilder als die wilden Tiere, da sie ihre Nachkommen töten und dem Teufel weihen. Sie sind unrein und pietätslos. Über die Synagoge sagte er, sie ist nicht nur ein Theater und ein Haus der Prostitution, sondern eine Räuberhöhle, eine Zuflucht wilder Tiere, ein Ort der Schande und des Spotts und wie die Seele der Juden selbst das Domizil des Teufels. Ja, Juden beten den Teufel an. Ihre Rituale sind verbrecherisch und unrein, ihre Religion ist eine Krankheit. Wiederum ist ihre Synagoge eine Versammlungsstätte von Verbrechern, ein Unterschlupf für Diebe, ein Haus voller Teufel, ein Abgrund ewiger Verdammnis. Das sind die überlieferten Worte eines Mannes, der der Kirche noch heute als großer Heiliger gilt und im 4. Jahrhundert nach Christus großen Einfluss hatte. Nun zu der Frage nach den Doktrinen oder Lehren. Es gibt drei Doktrinen, die die Kirche seit dieser Zeit akzeptiert und propagiert und die in sich den Antisemitismus am nachhaltigsten förderten. Ich möchte diese Doktrinen konkretisieren, da Doktrinen und Lehren sehr wichtig sind. Manche Leute verhalten sich so, als ob Lehren nichts zu bedeuten hätten. Das stimmt nicht. Denn was man die Menschen lehrt, wird sich letztendlich in ihrem Lebensstil niederschlagen. Und wenn man ihnen das Falsche lehrt, werden sie letztendlich falsch leben. In folgenden nun drei etablierte Doktrinen der Kirche. Die ersten beiden wurden vom heiligen Augustinus propagiert, die dritte von anderen. Die erste lautet: Die Kirche ist das wahre Israel. Israel ist nicht mehr Israel, die Kirche ist Israel. Diese Lehre ist derzeit in der charismatischen Bewegung sehr, sehr weit verbreitet und im Grunde der Ursprung des Antisemitismus. Denn sobald die Juden ihre Identität verloren haben, hat man die Freiheit, mit ihnen umzuspringen, wie man will, denn schließlich haben sie es ja verdient. Augustinus versuchte auch die Frage zu beantworten, warum die Juden nach wie vor als Volk existieren, obwohl sie so schlecht und verworfen sind. Und er kam zu dem Schluss, Gott lässt die Juden als ewiges Zeugnis für den Fluch weiter existieren, der auf all jene kommt, die Jesus ablehnen. Das ist sozusagen ihre theologische Funktion, für die Kirche und alle Menschen ein ewiges Zeugnis des Fluchs zu sein, der auf jeden kommt, der Gott ungehorsam ist und Jesus ablehnt. Daraus folgt, wenn du den Fluch verstärkst, hilfst du im Grunde Gott. Die dritte Doktrin, die tödlichste von allen, die Juden haben sich des Gottesmordes schuldig gemacht. Sie haben Gott getötet. Weil dies ein derart entsetzliches Verbrechen ist, kann man Leuten, die es begangen haben, alles antun. Was man ihnen auch antut, sie haben es verdient und noch viel Schlimmeres. Die Auswirkungen dieser Lehre auf die Kirche der Frühzeit, also bis zum 4. Jahrhundert, werden folgendermaßen beschrieben. Es gibt allzu viele Zeichen und Hinweise, die über Dauerhaftigkeit, Bedeutung und Schwere des christlichen Antisemitismus Aufschluss geben. In jenen Jahrhunderten bewirkte er also Folgendes: Verachtung, Verunglimpfung, Feindseligkeit, Absonderung, Zwangstaufen, Wegnahme von Kindern, ungerechte Gerichtsverhandlungen, Pogrome, Verbannungen, systematische Verfolgungen, Diebstahl und Plünderungen, offener und verborgener Hass, soziale Degradierung. Man muss verstehen, warum Zwangstaufen und die Wegnahme von Kindern Hand in Hand gehen. So wie man zu jener Zeit die Taufe verstand, wurde ein Mensch durch die Wassertaufe Christ. Indem man nun jüdische Kinder auch ohne Einwilligung ihrer Eltern taufte, machte man sie zu Christen. Und für einen Juden war es gesetzlich verboten, christliche Kinder großzuziehen. Deshalb musste man ihnen die Kinder wegnehmen. So hat das damals funktioniert. Wenden wir uns nun einer späteren Phase der Geschichte zu, der Zeit des ersten Kreuzzugs im Jahr 1096. Ein Kreuzzug ist ein Krieg für das Kreuz. Und die unvorstellbaren Verbrechen, die im Rahmen der Kreuzzüge verübt wurden, könnte ich unmöglich an einem Abend aufzählen. Mir bereitet es Unbehagen, wenn im englischsprachigen Raum christliche Einsätze oder Veranstaltungen als Crusade, also Kreuzzug, bezeichnet werden. Denn in den Augen der Juden und Moslems ist das das Schlimmste, was sie je über sich ergehen lassen mussten. Als die Kreuzfahrer das erste Mal nach Jerusalem kamen, ich glaube im Jahr 1093, fanden sie Juden in einer Synagoge und brannten die Synagoge mit allen Juden darin nieder. Sie massakrierten auch alle Moslems, die sie finden konnten, und all das im Namen Christi. Macht nie einen Crusade oder Kreuzzug in den Nahen Osten, denn das sind die denkbar schlechtesten Voraussetzungen. Hier nun eine Beschreibung dessen, was beim ersten Kreuzzug geschah. Die Kreuzfahrer zogen in das Heilige Land, um es von den Ungläubigen, also den Moslems und den Juden, zu befreien. Doch auf ihrem Weg durch Europa sagten sie sich: Hört mal zu, wir haben auch Ungläubige unter uns, Juden, die schlimmer sind als im Heiligen Land. Befassen wir uns also zuerst mit ihnen, bevor wir ins Heilige Land gehen. Und sie befassten sich mit ihnen und verübten Massaker überall entlang des Wegs, den der Kreuzzug durch Europa nahm. Hier eine kurze Beschreibung dieser Massaker. Alle Massaker folgten demselben Grundmuster. Die Übeltäter waren die Pauperes, die armen Leute, die für die eher disziplinierten Kreuzritter unter Godfrey eine Art Vorhut bildeten. Die Juden wurden mit wenigen Ausnahmen tapfer von den Bischöfen, den städtischen Behörden, dem Klerus und manchmal auch vom Volk selbst verteidigt. Wir müssen festhalten, dass die katholische Hierarchie oft gegen den Antisemitismus war, ihm jedoch machtlos gegenüberstand und nichts dagegen unternehmen konnte. Ihr Problem bestand darin, dass sie ihre Lehren nicht mehr ändern konnte, sobald sie deren Früchte sah. Hier nun die Beschreibung. Die Massaker wurden eindeutig vom Mob ausgeführt, angestachelt durch religiösen Fanatismus. In den meisten Fällen wurden ein paar Juden freiwillig getauft. Weit mehr wurden unter Zwang getauft und viele getötet, und es gab zahlreiche Selbstmorde. Viele Juden wollten lieber Selbstmord begehen, als eine Zwangstaufe an sich vollziehen zu lassen. Man schätzt, dass vom Januar bis Juli 1096 ungefähr 10.000 Juden starben, damals ungefähr ein Viertel bis ein Drittel der jüdischen Bevölkerung Deutschlands und des nördlichen Frankreichs. Und das entspricht auch dem Weg des ersten Kreuzzugs ins Heilige Land. Gehen wir nun ein Stück weiter. Ihr müsst sehr geduldig mit mir sein, denn es ist recht kompliziert, diese Predigt zu halten. Im 12. Jahrhundert entwickelte man zwei neue Angriffstaktiken gegen die Juden. Zunächst einmal bezichtigte man sie, Ritualmorde zu verüben. Man sagte, die Juden bräuchten für ihre religiösen Rituale das Blut eines Christen, bevorzugt eines Christenkindes. Und jeder, der die Juden kennt, weiß, dass ihnen nichts so zuwider wäre wie das Blut eines Christenkindes. Sie könnten sich nichts Entsetzlicheres vorstellen, doch damals waren die Leute so abergläubig, dass sie das glaubten. Jedes Mal, wenn man ein totes Kind fand, glaubte man nun, die Juden hätten dieses Kind getötet, um sein Blut für ihre religiösen Zeremonien zu verwenden. Seit dieser Zeit sind 150 Fälle dieser Verleumdungen geschichtlich überliefert. Und in den meisten Fällen waren Mord und Massaker die Folge. Die nächste Form der Verleumdung sah so aus, dass man den Juden nachsagte, sie würden Hostien, also die Sinnbilder der katholischen Kommunion, entweihen. Es wurde überall herum erzählt, die Juden würden diese Hostien in blasphemischen Zeremonien verwenden. Von damals bis heute wurden 100 solcher Fälle aufgezeichnet und ich selbst las noch in diesem Jahrhundert im Osservatore Romano, einer italienischen römisch-katholischen Zeitung, Berichte über derartige Vorfälle. Das dauerte also vom 12. bis zum 20. Jahrhundert. Der Autor dieses Buchs sagt nun über diese Vorfälle: Die Geschichte belegt diese schmähliche Bezichtigung, Ritualmorde begangen zu haben, als das ungeheuerlichste Instrument antijüdischer Verfolgung, das im Mittelalter ersonnen wurde. Viele Folterungen, Zwangstaufen, Verbannungen und Massaker dieser wie auch folgender Epochen sind darauf zurückzuführen. Dass diese Verleumdung im 12. Jahrhundert aufkam, belegt überdies, in welche Richtung sich das Bild vom Juden entwickelte. Bislang Ungläubiger und Wucherer, jetzt Ritualmörder. Der Jude wird Schritt für Schritt seiner menschlichen Züge beraubt und tritt nun in satanischer Gestalt auf. Allgemein kann man sagen, wenn eine Gruppe von Menschen einer anderen Gruppe wirklich schaden will, muss man es so weit bringen, dass diese Gruppe als Untermenschen oder als nicht mehr menschlich eingestuft wird, und dann ist alles, was man ihnen antut, in Ordnung. Das widerfuhr in den USA früher einmal den Schwarzen wie auch den amerikanischen Ureinwohnern, und beide Gruppen litten sehr unter diesem Prozess. Doch was sie erlitten, war im Vergleich zum Leid der Juden minimal. Aber das Prinzip ist dasselbe. Diese Menschen sind keine Menschen mehr, also ist es egal, was man ihnen antut. Ruth und ich mieteten 1981 in Jerusalem ein Apartment von einem jüdischen Ehepaar, das aus der Tschechoslowakei gekommen war und den Holocaust überlebt hatte. Sie überlebten, weil sie von einem tschechischen Bauern beschützt wurden. Er war nicht pro-jüdisch, dachte über die Juden so ähnlich wie über Hunde. Sie sind gut und gesund und es wäre eine Schande, einen gesunden Hund umzubringen, wenn man ihn am Leben erhalten kann. Sie erzählten uns von einer Unterhaltung einiger Leute in einem Lastwagen und die Leute wurden gefragt, wie viele seid ihr da in dem Lastwagen? Sie antworteten, 9 Menschen und 3 Juden. Versteht ihr, was das bedeutet? Es dauert eine Weile, bis einem dämmert. Juden sind keine Menschen. Was du ihnen antust, tust du ja keinem Menschen an. Dann taucht eine neue Anklage gegen die Juden auf. Man wirft ihnen vor, sie würden überall in Europa die Brunnen vergiften. Zitat aus dem Buch: Im darauffolgenden Jahr taucht ein neues Ammenmärchen auf. Die Juden hätten sich gemeinsam mit dem König von Tunis und anderen Ungläubigen, also muslimischen Regenten, zusammengetan und mit den Aussätzigen verschworen, um gemeinsam die Christenheit auszurotten, indem sie die Brunnen mit einer geheimen Mixtur aus, wie man vermutete, Urin, Kräutern, Menschenblut und einer geheiligten Hostie vergifteten. Die Aussätzigen hätten dies unter Folter zugegeben. Dieses Gerücht hatte schwerwiegende Konsequenzen. Vielerorts wurden Menschen gefangen genommen und viele Juden wurden gefoltert und getötet. In Chinon in Frankreich wurden 160 Juden in eine Grube geworfen und verbrannt. Insgesamt wurden aufgrund dieses Gerüchts die Juden hätten sich mit den Moslems verschworen, um gemeinsam die Brunnen der Christen zu vergiften, 5000 Menschen ermordet. Und dann kam die nächste furchtbare Katastrophe von 1347 bis 1350, der Schwarze Tod. Die meisten von euch haben wohl schon einmal etwas vom Schwarzen Tod, der Pest, gehört. Sie suchte Europa zwischen 1347 und 1350 heim und wurde angeblich von Ratten übertragen. Ich glaube nicht, dass dies je bewiesen wurde. Ungefähr ein Drittel der Bevölkerung Europas fiel in diesen Jahren der Pest zum Opfer und niemand wusste, was man dagegen unternehmen sollte. Was sollte man tun? Wem sollte man die Schuld dafür geben? Schiebt es den Juden in die Schuhe? Warum auch nicht? Wir lesen Folgendes. Der Schwarze Tod war eine der epochalen Geißeln der Menschheit. Für die Juden war er eine Tragödie, die sich nach dem Fall Jerusalems nur mit den Schrecken der Jahre 1096 und 1939, dem Anfang des Holocaust, vergleichen ließ. Drei höllische Jahre lang wurden jüdische Gemeinden in ganz Europa von Menschen in Stücke gerissen, die die Pest wahnsinnig gemacht und bis zu ihrem Ende ein Drittel der Bevölkerung dahingerafft hatte. Perplex angesichts des Wütens der Pest suchten die Menschen nach einer Ursache und es dauerte nicht lange, bis man den unvermeidlichen Sündenbock gefunden hatte. Wer außer dem Juden, dem Erzverschwörer und Giftmischer, hätte es sein können? Auch diesmal kam man durch Folter hinter die unheimliche Formel für das Gift, eine Mischung aus Eidechsen, Spinnen, Fröschen, Menschenherzen und natürlich geheiligten Hostien. Die Geschichte, die spanischen Juden hätten das todbringende Gift in Umlauf gebracht, um die Brunnen der gesamten Christenheit zu vergiften, verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Als erstes schenkte man dem Gerücht im südlichen Frankreich Glauben, wo die gesamte jüdische Bevölkerung einer Stadt verbrannt wurde. Von dort zog sich die Blutspur ins nördliche Spanien, dann in die Schweiz und nach Bayern hinein, den Rhein hinauf nach Ostdeutschland hinein, bis hin nach Belgien, Polen und Österreich. Es ist unmöglich zu bestimmen, wie viele Juden in diesen Jahren den Tod fanden. Insgesamt wurden mehr als 200 große und kleine Gemeinschaften zerstört. In Deutschland waren die Massaker am schlimmsten, wo jede halbwegs bedeutende Stadt davon betroffen war. In Österreich hingegen wohl am schwächsten, weil sich Albert II., der damalige österreichische Herrscher, konsequent dagegen stellte. Man kann das Ausmaß der Tragödie vielleicht ermessen, wenn man an die 10.000 Toten in Polen denkt, wo sich die Massaker im Vergleich zu anderen Ländern in Grenzen hielten. Allein in Erfurt, Mainz und Breslau wurden weit über 10.000 Menschen getötet. Nun kommen wir zu einer wichtigen Schlussfolgerung. Aus diesen sieben Jahrhunderten bewusster, vorsätzlicher Verleumdung und Angriffe. Von eminenter Bedeutung war die katastrophale Verschlechterung des Bilds vom Juden gegen Ende des Mittelalters. Die Loslösung des Imaginären vom realen Juden, die schon früher unter dem Einfluss der Theologie herbeigeführt worden war, war nun vollendet. Die Begriffe jüdisch und teuflisch waren Synonyme geworden. Der mit Absicht Ungläubige und Gotteslästerer, der Jude, war nun auch noch Ritualmörder und Giftmischer zum Verderben aller Menschen, Erzverschwörer, Unterdrücker der Armen, Zauberer und Magier, kurz der Handlanger Satans. Die Kunst des Mittelalters lieferte zahlreiche Beispiele für diesen Typus. Der Jude wurde ausnahmslos mit Hörnern, einem Schwanz und bösem Blick dargestellt. In seiner Gesellschaft finden sich Teufel, Säue und Skorpione und seine Posen sind grotesk. Dieses Image wurde von Schriftgelehrten, Predigern und Apologeten noch weiter konsolidiert und ausgearbeitet. In volkstümlichen Schauspielen wurde dieses Motiv aufgegriffen. Schließlich war der mittelalterliche Antisemitismus noch ein Phänomen mit großer Breitenwirkung. Ein abergläubischer und blutrünstiger Mob, der unter sozialen, politischen, natürlichen Katastrophen litt, fand im Juden den Sündenbock, den er brauchte, um die Untaten der Seinen zu rationalisieren. Ein Großteil der Bevölkerung war gerade erst der Barbarei entwachsen und vermochte weder das Wesen des Bösen ganz zu verstehen, noch war sie in ihrer Bösartigkeit in der Lage, das christliche Ideal der Nächstenliebe in die Tat umzusetzen. Ich denke, man muss es der Kirche zur Last legen, dass sie diese Lügen nie wirklich bekämpfte. Der Klerus hat sich selbst oft nicht als eigene Meinung vertreten, es jedoch versäumt, die Auswirkungen dieser Lügen, die er selbst ursprünglich gesät hatte, wirklich effektiv zu bekämpfen. Die traumatischen Erfahrungen dieser Jahre wirkten sich nachhaltig auf den Juden aus. In gewisser Hinsicht wurde dabei eine jüdische Mentalität geboren. Auf ihre Verfolger reagierten die Juden mit kalter Wut und zogen sich immer weiter in sich selbst zurück, weg von einem Feind, den sie nicht mehr für menschlich hielten. Das sind die Christen. Bei jüdischen Autoren erschienen wahrhaft bösartige Bezugnahmen auf christliche Dinge und das Kreuz wurde zu einem Symbol für die Katastrophe. Vergesst das nie. Für die Juden ist das Kreuz das Symbol ihres schlimmsten Feindes. Aus diesem Grund ist es meiner Meinung nach unweise, wenn eifrige Christen Kreuz und Davidstern miteinander vereinen, denn für die Juden ist das eine himmelschreiende Blasphemie. So entstand eine unüberbrückbare Kluft zwischen Christ und Jude, eine Kluft, die sowohl die Juden als auch die Christen noch zu verbreitern strebten. Für die Christen waren die Juden degradierte Wesen und der lebendige Beweis für den Fluch, den sie angeblich tragen mussten. Christen erkannten nicht, dass die verachtenswerte Stellung der Juden zum größten Teil auf die Christen selbst zurückzuführen war. Hierzu der Kommentar eines anderen Autors: Wenn der Jude in literarischen Schilderungen von Christen sowie in der Vorstellungswelt der Allgemeinheit oft als kriecherisches und verachtenswertes Wesen dargestellt wird, sollte man daran denken, wie es dazu kam, falls er überhaupt so wurde. Diese Charakterzüge wurden von den christlichen Vorfahren des einen den jüdischen Vorfahren des anderen aufgedrückt. Nun kommen wir zu Martin Luther. Und das wird einige von euch schockieren, andere wissen es bereits. 1946, als ich mit dem damaligen Sekretär der Hebrew University Hebräisch lernte, machte ich eine bestürzende Entdeckung. Als Christ erwähnte ich ihm gegenüber etwas über Martin Luther und er sagte sehr respektvoll, aber bestimmt, du musst wissen, dass die Nazis die Schriften Martin Luthers benutzten, um ihren Plan, die Juden zu liquidieren, voranzutreiben. Später, als ich mein Buch Biblische Prophetie und der Nahe Osten schrieb, versuchte ich, einige Schriften Luthers zu bekommen, um meine Gedanken mit Originalzitaten zu erhärten. Doch die Passage, auf die ich stieß, war so vulgär und unflätig, dass ich sie in einem Buch von mir nie erwähnen würde. Ich werde euch einige Passagen vorlesen. Als es anfangs zum Bruch Martin Luthers mit der katholischen Kirche kam, glaubte er, dass die Juden scharenweise zu seiner Version des Glaubens überwechseln würden, weil sie rein wäre. Als sie das nicht taten, wandte er sich, wie Mohammed einige Jahrhunderte vor ihm, gegen sie, weil sie seine Bewegung abgelehnt hatten. Ich zitiere: Als die Juden seinen, also Luthers, Erwartungen nicht gerecht wurden, oder noch schlimmer, als einige seiner Nachfolger gewisse judaisierende Tendenzen zeigten, vollzog sich ein finsterer Wandel in Luthers Haltung gegenüber den Juden. 1542 veröffentlichte er ein Traktat über die Juden und ihre Lügen. Darin zog er in einer Sprache über sie her, die allem, was bislang und seither gegen sie gesagt wurde, an Gewalttätigkeit in nichts nachstand, ja vielleicht sogar übertraf. Mit beißendem Sarkasmus und gelegentlichen skatologischen Beleidigungen erneuerte er alle alten Anklagen der Vergangenheit. Vielleicht geht es euch wie mir, ich weiß, wusste auch nicht, was skatologisch ist. Ich schlug das Wort im Lexikon nach, es umfasst alles, was mit Exkrementen zu tun hat. Seine Anklagen lauteten folgendermaßen: Juden sind mörderische Giftmischer, Ritualmörder, Wucherer. Sie sind Parasiten der christlichen Gesellschaft, sie sind schlimmer als Teufel. Es ist schwieriger, sie zu bekehren, als den Teufel selbst. Sie sind für die Hölle bestimmt. Sie sind wahrhaft antichristlich. Ihre Synagogen sollten zerstört, ihre Bücher beschlagnahmt werden. Man sollte sie zwingen, mit ihren Händen zu arbeiten oder noch besser von den Fürsten aus ihren Hoheitsgebieten vertreiben lassen. So lauteten die Tiraden Luthers. In aller Fairness muss jedoch noch festgehalten werden, dass sich zwischen seinen Schmähreden gelegentlich auch Gebete oder ein gnädiges Wort über die Juden fanden. In seinen letzten Jahren setzte sich Luther immer wieder dafür ein, dass deutsche Landesfürsten Juden unterdrücken oder vertreiben sollten. In seiner letzten Predigt, die er wenige Tage vor seinem Tod hielt, forderte er mit allem Nachdruck die Vertreibung der Juden aus ganz Deutschland. Ist das nicht eine Tragödie, wenn man mit solchen Worten auf den Lippen seinem Lebensende entgegengeht? Was für eine Warnung an uns alle! War er doch ein Mann, der mehr von der Wahrheit erkannt hatte als alle anderen in seiner Generation, und dennoch ließ er sich von dieser satanischen Verblendung mitreißen. Dann gehen wir kurz nach Polen. Im Vergleich zu anderen Ländern war Polen zu jener Zeit ein Zufluchtsort für viele Juden. Doch das sollte sich ändern. Wir lesen über die Zeit zwischen 1648 und 1658. Wiederum standen die Juden im Kreuzfeuer. In der Ukraine hassten die Kosaken der ostorthodoxen Kirche. Die Ostorthodoxen sind die russisch-orthodoxen, also Christen. Hassten nicht nur die polnischen Katholiken, die sie unterdrückten, sondern auch ihre andersgläubigen Handelspartner, die Juden. Im April 1648 verbündeten sie sich unter ihrem Führer Bogdan Chmielewski mit den Tataren und den Sawaruschtis. Das sind keine Christen. Hier verbündet sich also eine christliche Gruppierung, die russisch-orthodoxen, mit Nichtchristen. Gegen wen? Gegen die Juden. Und verwüsteten Polen in überaus barbarischer Art und Weise, wobei sie die schlimmsten Grausamkeiten für die Juden reservierten. Muggles und Marx schildern diese Ereignisse. Ich werde das ganz langsam vorlesen, weil es mich sehr betroffen hat. Vergesst nicht, all das war im Namen des Christentums geschehen. Landgüter wurden verwüstet, Gutshöfe in Schutt und Asche gelegt und Menschen auf barbarische Weise ermordet. Die Opfer wurden ausgepeitscht und bei lebendigem Leib verbrannt, verstümmelt und ihrem langsamen Todeskampf überlassen. Säuglingen wurden wie Fischen der Bauch aufgeschlitzt, manche wurden an der Brust ihrer Mutter getötet oder lebendig in Brunnen geworfen. Frauen wurde der Bauch aufgeschlitzt und mit lebendigen Katzen in der Bauchhöhle wieder zugenäht. Viele Verheiratete wie Ledige wurden vor den Augen ihrer Männer vergewaltigt, und jene, die von schönem Aussehen waren, wurden mitgenommen. Ich lese einen Teil davon nochmal, weil einem beim ersten Mal nicht alles bewusst wird. Die Opfer wurden ausgepeitscht und bei lebendigem Leib verbrannt, verstümmelt und ihrem langsamen Todeskampf überlassen. Säuglingen wurde wie Fischen der Bauch aufgeschlitzt. Manche wurden an der Brust ihrer Mutter getötet oder lebendig in Brunnen geworfen. Frauen wurde der Bauch aufgeschlitzt und mit lebendigen Katzen in der Bauchhöhle wieder zugenäht. Viele Verheiratete wie Ledige wurden vor den Augen ihrer Männer vergewaltigt, und jene, die von schönem Aussehen waren, wurden mitgenommen. Man schätzt, dass in diesen Jahren zwischen 100.000 und 500.000 Juden den Tod fanden. Genaue Schätzungen sind unmöglich. 700 jüdische Gemeinden wurden restlos vernichtet. Nun kommen wir ins Zeitalter des Rationalismus. Und man möchte meinen, wenigstens die Rationalisten könnten die Juden etwas rationaler betrachten. Kein bisschen. Und das ist höchst erstaunlich. Voltaire, der Anführer des Angriffs auf die christliche Kirche und den christlichen Glauben, verhielt sich den Juden gegenüber nicht minder bösartig. Über ihn heißt es, dieser große Befreier vom Aberglauben billigte die endlose Verfolgung und Massakrierung der Juden und ließ die Anklagen, sie würden Blut für ihre Zeremonien verwenden, glaubwürdig erscheinen. Keine Beschimpfung der Juden war ihm zu krass. Juden sind, so tobte Voltaire, die schwachsinnigsten Menschen auf Erden, Feinde der Menschheit, ein Volk so begriffsstutzig, grausam und absurd wie kein anderes, mit einer ekelerregenden und widerwärtigen Geschichte. Kurz gesagt sehen wir in ihnen lediglich ein Volk von Ignoranten und Barbaren, das schon seit langem die schmutzigste Habgier mit dem verabscheuungswürdigsten Aberglauben in sich vereint und einen unbesiegbaren Hass gegen jedes Volk hegt, von dem es toleriert wird und an dem es sich bereichert. Das waren die Worte Voltaires. Nun zum Ende des 19. Jahrhunderts und nach Russland. Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts gab es in ganz Russland zahlreiche Pogrome. Manche meinen, sie wären von den Zaren organisiert worden. Es ist auf jeden Fall sicher, dass die Zaren sie tolerierten, und sie wurden zudem koordiniert. Die Eltern von Ruths ersten Mann kamen als Juden aus dem Baltikum. Und als Ruth 1952, noch bevor sie an Jesus glaubte, zum Judentum konvertierte, sagte ein Rabbiner zu ihr, nur weil sie einen Juden heiraten, bedeutet das nicht, dass sie selbst Jüdin werden müssen. Denken Sie genau darüber nach, denn Sie wissen nicht, was Ihnen bevorsteht. Vielleicht bedeutet das für Sie ein Ende in einer Gaskammer oder Folter oder Hinrichtung. Übereilen Sie nichts. Aber sie entschied sich und konvertierte. Als ihre Schwiegereltern erzählten ihr, die Juden hätten damals im Baltikum und in Russland am meisten die christlichen Feiertage gefürchtet, vor allem Ostern und Weihnachten. Zu dieser Zeit versteckten sie sich. Sie gingen in die Keller und verbargen sich, da der christliche Mob meist betrunken zu diesen Zeiten durch die jüdischen Viertel zog und alles zerstörte, was ihm unter die Finger kam. Ich lese eine Schilderung des ersten Pogroms. Das erste große Pogrom begann Ostern 1881 und breitete sich rasch über ganz Südrussland aus. 100 jüdische Gemeinden waren davon betroffen. Unzählige Juden wurden verstümmelt, ermordet und ihres Besitzes beraubt, während die Polizei untätig zusah. Die Angriffe starteten fast gleichzeitig und folgten überall demselben Muster. Wir sind also mittlerweile im 20. Jahrhundert angelangt. 1905 veröffentlichte ein unbekannter russischer Antisemit eine Schrift, die später als Protokolle Zions bezeichnet wurden. Wer hat schon einmal davon gehört? Dieser Mann behauptete, er hätte dieses Geheimdokument entdeckt, das beschreibt, wie sich 24 jüdische Älteste trafen, um sich zum Umsturz der gesamten zivilisierten Gesellschaft zu verschwören und die Weltherrschaft anzustreben. Anfangs schenkte man diesem Protokoll nicht viel Glauben, doch 1919 fanden sie große Verbreitung und wurden vielleicht von Millionen von Menschen gelesen. Und man findet viele Menschen, einige hier in den USA, andere in Europa, in Deutschland, die wirklich der Meinung sind, diese Protokolle wären authentische Geschichtsdokumente, obwohl jeder, der darüber Nachforschungen angestellt hat, zu dem Schluss kommt, dass sie geschichtswissenschaftlich unhaltbar sind. Für die Amerikaner ist besonders interessant, dass Henry Ford in seinem Papier The Dearborn Independent, von dem 700.000 Exemplare verteilt wurden, diese Berichte von den Protokollen Zions billigte und weiterverbreitete. Doch damit nicht genug. Man brachte eine revidierte und gekürzte Ausgabe davon in vielen Nationen, vielen Sprachen heraus. Unter dem Druck von Juden nahm Henry Ford es schließlich zurück und widerrief seine Aussagen und sagte, er hätte falsch gehandelt. Doch bis dato waren in seinem Namen schon mehrere hunderttausend Exemplare dieses Berichts an Tausende und Millionen von Menschen in aller Welt verbreitet worden. Er hatte den Samen ausgestreut und konnte ihn nun nicht mehr zurückholen. Gegen Ende des Ersten Weltkriegs, als die Bolschewisten Russland unter ihre Kontrolle brachten, gab es einen etwa 2 Jahre dauernden Bürgerkrieg zwischen der sogenannten Weißen und der Roten Armee. Die Rote Armee waren die Bolschewisten, die Weiße Armee stand mehr oder weniger für das orthodoxe russische Christentum. Hier nun ein kurzer Bericht aus dieser Zeit. Die Weiße Armee hielt die orthodoxen Juden für Bolschewisten, was natürlich völlig absurd ist, weil der Bolschewismus für einen orthodoxen Juden etwas durch und durch Verwerfliches war und er ihn restlos ablehnte. Nichtsdestoweniger wurden Tausende von ihnen als Bolschewisten von der Weißen Armee getötet. Zitat: Die schlimmsten Exzesse gab es in der Ukraine unter Anführer Pletjura und General Denikin. Die orthodox-jüdischen Massen, für die der Bolschewismus eine gottlose Abscheulichkeit war, wurden als Bolschewisten ermordet. Hier eine Beschreibung, wie man dabei vorging. Das erinnert an Polen. Um Munition zu sparen, verwendeten die Soldaten oft nur blanke Klingen. Deshalb wurden die Juden buchstäblich zu Tausenden dahingemetzelt. Die Truppen arbeiteten sich systematisch Straße für Straße vor und die Schlächter oder Schänder, je nachdem, legten eine Bestialität an den Tag, die kaum übertroffen wurde. Die Juden hielten es für einen Gnadenakt, einfach nur getötet zu werden, anstatt langsam zu Tode gequält zu werden. Ein Vater gab alles her, was er hatte, damit sein Sohn nur erschossen werden möge. Eltern wurden gezwungen, der Folterung ihrer Kinder beizuwohnen und die Kinder der ihrer Eltern. Das alles geschah im Namen des Christentums, vergesst das nicht, von Menschen, die sich als orthodoxe Christen bezeichneten. Nun kommen wir zu Adolf Hitler. Zeit und Raum können Hitler nie richtig aufarbeiten, aber denkt an das,